Wir wollen heute Morgen Lukas Kapitel 20 betrachten. Das ist das Gleichnis, mit dessen Betrachtung wir vor 14 Tagen begonnen haben. Unser Herr dachte sich immer sehr unmissverständliche, eindrückliche und verblüffende Geschichten aus. Manchmal waren sie sehr schockierend. Und er benutzt dazu immer sehr einfache, sehr vertraute und sehr verbreitete Elemente. Er ersann sich Geschichten, die in ihrem Verständnis weitreichend, in ihrem Gehalt tiefsinnig und in ihrer durchdringenden Analyse des Zustandes der Zuhörer auf beunruhigende Weise überführend waren. Die Evangelien enthalten ungefähr 40 Gleichnisse unseres Herrn. Aber unter den Gleichnissen unseres Herrn sticht dieses Gleichnis besonders hervor. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte von weitreichender und von großer Bedeutung. Wir wollen sie noch einmal zusammen lesen. Lukas 20, Vers 9 bis Vers 18. Ein prophetisches Gleichnis, das wir die Ermordung von Gottes Sohn nennen könnten. Die Ermordung von Gottes Sohn. Er fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen: Ein gewisser Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Und als es Zeit war, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil der Frucht des Weinberges gäben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten, aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie: Das sei ferne. Und wir lesen noch weiter. Er aber blickte sie an und sprach: Was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Nun ein kurzer Rückblick auf den Hintergrund. Heute ist Mittwoch, Mittwoch in der Passionswoche, in der Woche, in der unser Herr Jesus Christus gekreuzigt wird. Er befindet sich im Tempel und verbringt dort den Tag am frühen Morgen beginnend zu lehren. Er beherrscht jetzt den Tempel, den er zuvor gereinigt hatte. Er hatte die Tempelgeschäfte zerstört, indem er die Händler hinauswarf und das Haus seines Vaters säuberte. Jetzt ist der Tempel sein Klassenzimmer. Und er nutzt diesen Tempel, um das Evangelium zu verkündigen und die Leute zu lehren. Und dabei wird er von den religiösen Führern konfrontiert. Die Menge, die Jesus zuhört, ist überaus aufgeregt und wird noch immer von diesem emotionalen Hochgefühl seines triumphalen Einzugs getragen und hofft, dass er der Messias sein wird, den sie sich wünschten. Und sie hören dem, was Jesus zu sagen hat, aufgeregt und begeistert zu, aber gleichzeitig wird er von den Führern Israels gehasst. Sie verachten ihn und sind jetzt zorniger auf ihn als je zuvor, weil er ihre Geschäfte beseitigt hat und das effektiv ohne jegliche Autorität. Und das veranlasste sie dazu, ihn zu fragen, in wessen Vollmacht er das tue. Sie hatten sich immer schon seinen Tod gewünscht und jetzt mehr als je zuvor. Und sie werden seinen Tod durch die Hand der Römer bis Freitag herbeiführen. Nun, in diesem Umfeld lehrt der Herr also an diesem Mittwoch in jener Woche. Und er bringt eines unter vielen Gleichnissen. Lukas bringt uns eins, Matthäus bringt noch ein paar andere, die er an dem Mittwoch unterrichtete. Aber dieses ist unter ihnen. Eine sehr einfache Geschichte über einen Mann, der einen Weinberg besaß und ihn an ein paar Pächter verpachtete. Ein Vertrag bestand zwischen ihnen und er regelte, dass diese ihm eine gewisse Menge zahlten. Den Rest konnten sie für sich behalten. So war das gesetzlich festgelegt. Und er entsandte seine Sklaven, um das abzuholen, so was ihnen vertraglich auch zustand. Und so sehen wir die Reaktion der Pächter, wie sie die Sklaven misshandeln. Und in seiner Geduld sendet dieser Herr seinen eigenen Sohn und dachte, wenn sie Sklaven nicht respektierten, würden sie zumindest seinen Sohn respektieren. Aber sie brachten auch den Sohn um im Rahmen ihres Versuches, die vollständige Kontrolle über den Weinberg zu erlangen. Jeder, der sich die Geschichte anhörte, hätte der Schlussfolgerung zugestimmt, die Weingärtner zu töten und neue anzuheuern. Eine recht einfache Geschichte. Und wir sind diese Geschichte durchgegangen und haben das die Illustration genannt. Und der zweite Punkt war die Erklärung. Und erinnert ihr euch daran? Dafür haben wir unsere Aufmerksamkeit auf Vers 16 gelenkt. Als sie das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Als sie das akuo, als sie das begriffen, als sie das verstanden, da sagten sie, nein, nein, bloß nicht, nein, nein, nein. Was ist die Auslegung? Was war die Erklärung? Der Mann, dem das Land gehört, ist Gott. Der Weinberg ist Israel und die Weingärtner sind die religiösen Führer, hauptsächlich Priester und alle anderen religiösen Führer, die quasi die Verantwortung als Hirten übernehmen oder die Verantwortung dafür, den Weinberg Gottes zu pflegen. Die lange Reise, auf der er sich befindet, ist die Geschichte des Alten Testaments. Den ganzen Weg vom Anfang Israels im Leben von Abraham bis zur Ankunft Jesu. Diese lange Zeit, als das Volk Gottes der Obhut und Fürsorge gewisser Männer unterstand. Die Sklaven in der Geschichte, die entsandt wurden, sind die Propheten des Alten Testaments, die Gott von Zeit zu Zeit in der Geschichte Israels entsandte, um die Früchte zu ernten, die dort entstanden. Und sie kamen, um Gottes Willen und Gottes Gesetz zu bekräftigen und zu Gehorsam aufzurufen und das Volk dazu aufzurufen, Gott Früchte darzubringen. Die Geschichten des Alten Testaments zeigen uns, wie sie die Propheten ablehnten, wie sie die Propheten hassten, steinigten, sie in zwei Hälften zersägten, sie töteten so sehr, dass Jerusalem als die Stadt bekannt wird, die die Propheten tötet. Und schließlich sagt Gott, ich werde meinen geliebten Sohn senden, der niemand anders ist als Jesus Christus. Und ihr wisst, sie töteten ihn. Und so erzählt Jesus dem Volk Israel seine Geschichte. Ihr habt der Obhut gewisser Führer unterstanden, denen Gott die Verantwortung über euch gegeben hat, damit ihr Früchte des Geistes hervorbringen möget. Aber sie versagten jämmerlich. Und als Gott kam, so wie seine Propheten, um die Frucht des Geistes zu verlangen, um die Frucht des Geistes einzufordern, habt ihr die Propheten misshandelt und geschmäht und sie sogar getötet. Und jetzt hat Gott seinen Sohn gesandt. Was werden dieselben geistlichen Führer tun? Nun, die Priester, die obersten Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Ältesten von Israel, sie werden den Sohn töten. Nur zwei Tage später werden sie veranlassen, dass die Römer ihn an ein Kreuz nageln, nachdem sie die Römer eingeschüchtert haben. Sie haben lautstark nach der Kreuzigung gefordert und sie gaben sich mit nicht weniger zufrieden als eine Kreuzigung. Sie wollten das Reich Gottes nach ihrer eigenen Vorstellung beherrschen. Was wird Gott mit ihnen machen? Zwei Dinge. Erstens, Sie zerstören, wie wir in Vers 16 lesen. Er wird kommen und die Weingärtner umbringen. Schaut genau hin. Ich habe euch letztes Mal gesagt, das ist ein Blick in die Zukunft, 40 Jahre weiter, das ist nicht mehr 30 nach Christus, sondern das ist 70 nach Christus, als Titus Vespasian, der römische General, mit seiner großen römischen Armee kam, um eine Rebellion der Juden zu ersticken, die 4 Jahre zuvor bei der endgültigen Zerstörung Jerusalems und seines Tempels und seiner Umgebung begonnen hatte. Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und das war göttliches Gericht. Es war nicht nur ein vorübergehendes Gericht, das ist sehr wichtig, über die Gebäude oder die Stadt oder die Menschen. Es war ein ewiges Gericht, weil die Menschenmengen, Hunderttausende von Menschen, die in dieser Massenvernichtung ums Leben kamen, in die Hölle katapultiert wurden, wo sie für immer bleiben werden, weil sie ihren Messias abgelehnt haben. Die Zerstörung kam tatsächlich und für die Ungläubigen und diejenigen, die Christus ablehnten, wird sie für immer währen. Und die zweite Sache ist die Ersetzung. Zerstörung, das erste, das zweite ist die Ersetzung. Den Weinberg anderen geben, heißt es dort. Er wird den Weinberg in die Obhut anderer geben. Das heißt, er nimmt Israels religiösen Führern die Haushalterschaft über Gottes Volk weg und gibt sie anderen. Andere. Es sind religiöse Führer. In dieser Geschichte steckt der Gedanke, dass Gott den Führern Israels die Haushalterschaft über sein Volk entzog. Sie waren einst die Wächter der Wahrheit Gottes. Wenn ihr euch an Römer Kapitel 9 erinnert, erinnert ihr euch sicherlich, wie Paulus die Privilegien aufführte, die Israel empfangen hatte. Die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißung, die Väter und so weiter und so weiter. Und das alles in Christus. Alles war ihm gewährt worden, all das war in den Schriften des Alten Testaments verkörpert. Und die Ältesten Israels, die Priester, die Schriftgelehrten und Pharisäer und die Sadduzäer und die Ältesten und alle, die dort die geistliche Führung übernommen hatten und alle, die in der Priesterfamilien und Nachfahren der Priester waren, waren Wächter der Wahrheit. Sie waren Wächter der Schrift, sie waren Wächter der Bündnisse Gottes und sie waren dafür verantwortlich, dass Israel gute Frucht des Geistes hervorbrachte, die Frucht der Gerechtigkeit. Aber jetzt sagt unser Herr, diese Generation wird nicht nur zerstört werden, sondern die Vormundschaft über Israel wird von den Händen dieser Abtrünnigen, unwahren, untreuen Führer, die den Messias ablehnen, auf andere übergehen. Und übrigens wurden bei der Zerstörung von Jerusalem auch alle Aufzeichnungen zerstört, alle Familienaufzeichnungen, alle Familienstammbäume wurden zerstört. Danach existierten keine mehr. Es gibt heutzutage keine Generation, die auf ihre altertümliche Ahnentafel zurückblicken könnte und kann. Sie wurden alle zerstört. Sie können nicht einmal die Priesterfamilie identifizieren. Sie sind nicht in der Lage zu identifizieren, von welchem Stamm sie kommen. Das war das Ende. Der Tempel wurde nie wieder aufgebaut. Und die Aufzeichnung nie wiederhergestellt. So ging das. Aber was bedeutet das hier? Andere werden Wächter der Wahrheit Gottes werden. Andere werden Wächter des Volkes Gottes werden. Und wer sind die anderen? Nun dazu eine Bemerkung aus Matthäus, Kapitel 21, 43. Da heißt es, das Reich Gottes wird von euch genommen werden und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Mit diesen neuen Wächtern wird also ein neues Volk kommen, das gerechte Früchte hervorbringen wird, im Gegensatz zum alten Israel. Ein abtrünniges Volk mit abtrünnigen Führern. Gott sondert sie aus bei der Vernichtung im Rahmen der Zerstörung 70 nach Christus und stattdessen kommt eine neue Führung und ein neues Volk. Und die neue Führung wird die Haushalterschaft treu ausführen. Andere werden zu Wächtern von Gottes Wahrheit, zu Wächtern der Schrift. Und es ergibt sich die Frage, wer sind diese anderen? Zunächst einmal, das ist das Schlimmste, das Allerschlimmste, was sich die Juden vorstellen konnten. Das ist die schrecklichste Realität, die sie sich je vorstellen könnten. Aber es ist eine Tatsache, dass die neuen Führer Israels niemand anders sind als die Nachfolger von Jesus Christus. Sie hassten Jesus Christus, sie fanden nichts als Verachtung, Hohn und Spott für seine Nachfolger. Sie waren für sie im besten Fall eine Horde zwielichtiger Galiläer, ohne die Ausbildung als Rabbiner, ohne die Referenzen der Rabbiner. Sie waren einfach unbedeutende Leute. Aber sie sollen die neuen Wächter von Gottes Reich werden, von Gottes Werk, der Erlösung unter den Menschen. Es ist nicht einfach so, dass die Nichtjuden die Juden ersetzen oder dass die Gemeinde Israel ersetzt. Ja, da waren Heiden, die sich zum Volk Gottes Israel bekehrt hatten und den einzig wahren Gott im Alten Testament anbeteten. Und es gibt auch heutzutage Juden in der Gemeinde Jesu Christi, Hunderttausende von ihnen. Es ist nicht einfach eine Verschiebung von Juden zu Heiden, obwohl das Volk Gottes in der Vergangenheit offensichtlich und hauptsächlich aus Juden bestand und heutzutage hauptsächlich aus Nichtjuden besteht. Aber es ist eine Verschiebung der Führung. Und davon spricht unser Herr hier. Und bei all den Menschen besteht die neue Führung ausgerechnet aus den verachteten Aposteln und Jüngern Jesu Christi. Und das sollte wirklich niemanden überraschen. Denn dieser Übergang hatte sich bereits angekündigt in Lukas Kapitel 9. Wenn wir zurückgehen, rief Jesus seine 12 zusammen. Das ist ziemlich am Anfang seines Wirkens. Und er gab ihnen die Macht, Krankheiten zu heilen und Autorität über alle Dämonen. Und er sandte sie aus, um das Reich Gottes zu verkündigen und Menschen zu heilen. Und da heißt es in Vers 6, in Kapitel 9, Vers 6, und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und heilten überall. Sie hatten Macht und Wahrheit, die die Führer Israels nicht hatten. Und die Führer Israels waren nicht authentisch, sie waren nicht von Gott autorisiert, sie waren nicht ermächtigt und weder kannten sie die Wahrheit, noch verkündigten sie sie. Hier, ziemlich zu Beginn seines Wirkens, beauftragt unser Herr also 12, gibt ihnen die Macht, Krankheiten zu heilen und verleiht ihnen Autorität über Dämonen. Und dann entsendet er sie, um das Evangelium des Reiches Gottes zu verkündigen. Sie bekommen die Autorität, den Weg zur Errettung des Eintritts in das Reich Gottes zu verkündigen. Der Übergang hat bereits begonnen. Sie sollen die neuen Wächter sein. Die neuen Wächter, die neuen Haushalter, die neuen Weingärtner in Gottes Weinberg. Und dann in Lukas Kapitel 10 wird das sogar noch umfassender dargestellt. Lukas 10, Vers 1. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere. 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selber kommen sollte. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und er betrachtete die Führer Israels als die Wölfe im Schafspelz und sendet 70 Männer aus, die mit der wahren Botschaft ausziehen sollen als Lämmer, die Gott repräsentieren. Und der Übergang hat bereits begonnen. Hier sind 70 Unbekannte und 12 gewöhnliche Männer, denen diese gewaltige Verantwortung übertragen wird. Sie sind die neuen Haushalter des Reichs und der Wahrheit Gottes. In Kapitel 10, 17 kehrten die 70 zurück, nachdem sie all jene Orte aufgesucht hatten. Sie gingen jeweils zu zweit, also 35 Teams, und sagten: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und das brachte die Macht zum Ausdruck. Sie sahen sie und sie erlebten sie. Und dann geht weiter zu Vers 23 dort. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach: Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschen zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ihr bekommt Privilegien, nach denen die Menschen sich über Jahrhunderte hinweg gesehnt haben. Das sind Privilegien, die nicht den Führern Israels gehören. Ihr seht Dinge und lernt Dinge und erhaltet Macht und tut Dinge, die darauf hinweisen, dass ihr die neuen Wächter der göttlichen Wahrheit sein sollt. In Matthäus 13, findet sich so eine großartige Aussage in Vers 11. Er sagt zu seinen Jüngern: Euch ist es gegeben, die Gleichnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Ja, wunderbare Aussage. Euch wurde etwas gegeben, das niemand anders gegeben wurde, nämlich die Geheimnisse, und das bedeutete die ehemals verborgene, aber jetzt offenbarte Wahrheit über das Reich Gottes, die Wahrheit des Neuen Testaments, zu kennen. Euch ist dieses Geheimnis gegeben worden. Und betrachtet auch mal Matthäus Kapitel 16. Kapitel 16 mit mir, diesen vertrauten Text, und beachtet, wie er mit diesem Punkt zusammenhängt. Matthäus 16 und in Vers 15 heißt es, diskutiert Jesus mit seinen Aposteln und Jüngern und stellt ihnen folgende Frage: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Hey, ich möchte mal ganz kurz hier zu den Grundlagen zurückkehren. Wer bin ich? Und da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Na, das ist wahr. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du gehörst zu einer privilegierten Gruppe, der Gott, mein Vater, Offenbarung gewährt, und zwar direkte Offenbarung. Du siehst Dinge, die andere nicht sehen. Du hörst und verstehst, was andere nicht hören und verstehen. Was manchen ein Rätsel ist, in einem Gleichnis, das nicht gelöst werden kann, das ist dir klar und das ist dir verständlich. Du hast die Macht, die die Führer Israels nicht haben, über Dämonen, über Krankheiten und über Tod. Und so betone ich noch einmal, der Übergang hier hat bereits begonnen. In Vers 18 geht es weiter und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen, den Felsen der Wahrheit, den du und die anderen Apostel als wahr erkennen, will ich meine Gemeinde bauen. Und dann in Epheser Kapitel 2, Vers 20 lesen wir, dass die Gemeinde auferbaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Leute, das ist die neue Führung der Gemeinde. Die Apostel und die Prediger, die das Neue Testament verkündigen, die das Neue Testament geschrieben haben. Auf euch und den Wahrheiten, die ihr verkündigt, werde ich meine Gemeinde bauen, sagt er. Die grundlegende Wahrheit dabei ist die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Und demzufolge lesen wir in Matthäus 16 und Vers 19: Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Du wirst das Reich aufschließen und die Menschen hineinlassen. Nun, was brachten die Führer Israels hervor? Söhne Gottes? Produzierten die Söhne Gottes? Nein. Sie produzierten Söhne der Hölle. Es waren Söhne der Hölle. Ihre Bekehrten, sagte Jesus, waren Söhne der Hölle. Sie hatten keine Schlüssel, um das Reich Gottes aufzuschließen. Sie hatten ein falsches religiöses System. Hier sagt er, ich gebe dir die Schlüssel. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Du handelst mit dem Segen des Himmels. Und so mancher fragt hier immer wieder, ich höre diese Frage auch immer wieder, nun, wie kann man die Sünden der Menschen binden und lösen? Ganz einfach. Wenn ihr zu jemandem sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und es wird dir vergeben und sie sagen, ich werde nicht glauben, dann könnt ihr sagen, du bist in deiner Sünde gebunden, weil es sich mit dem Wort Gottes deckt. Wenn ihr zu jemandem sagen würdet, glaube an den Herrn Jesus Christus und es wird dir vergeben werden und er glaubt tatsächlich, dann könnt ihr sagen, du bist von deiner Sünde gelöst. So einfach ist das. Ihr könnt es sagen, ich kann das sagen, weil ihr die Wahrheit kennt, weil ihr das rettende Evangelium kennt. Nun, hier ist also diese unscheinbar kleine Gruppe schwachgläubiger Männer, 7 von ihnen, vielleicht Fischer, ungelernt, ohne Ausbildung, unbedeutend nach den Maßstäben der Welt und ganz gewiss nach den religiösen Maßstäben Israels. Und sie sind die neuen Führer von Gottes Weinberg, die neuen Weingärtner, die neuen Haushalter, die neuen Wächter eines neuen Volkes Gottes. Und am Ende von Matthäus Kapitel 28, wir kennen diese Verse allzu gut, als unser Herr sie das letzte Mal aussendet, befinden sich 11 von ihnen in Galiläa und sie sehen Jesus in Vers 17, sie beten ihn an und manche von ihnen hatten immer noch Zweifel. Und dann setzt Jesus allen Zweifeln ein Ende, als er an sie herantritt und Folgendes sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ihr seid diejenigen, geht aus, macht zu Jüngern alle Nationen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Zieht aus, ihr seid meine Repräsentanten. Ihr seid die neuen Pächter, die neuen Vertragsarbeiter, die neuen Weingärtner in meinem Weinberg. Das war die Haushalterschaft, die den Aposteln gegeben worden war. Und die Apostel hielten sich daran. Der Apostel Paulus selbst, der ja zu der ursprünglichen Gruppe hinzugefügt worden war, war ein Haushalter der Geheimnisse Gottes. Ich liebe diese Verse. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 1 lesen wir, dass er ein Haushalter ist. So soll man uns betrachten, sagt er dort, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Und am Ende des Römerbriefes in Kapitel 16 spricht er darüber, wie er zum Haushalter der Geheimnisse gemacht wurde. Und in Epheser 3, Vers 1 schreibt er, deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich, das Geheimnis durch Offenbarung, wissen ließ. Wunderbarer Vers. Gott offenbarte mir auf übernatürliche Weise die Dinge, die einst verborgen waren und jetzt offenbar sind. Ihr Lieben, das bezieht sich immer auf die Wahrheiten des Neuen Testaments. Ich bin jetzt ein Haushalter dieser Geheimnisse. Und das sind Geheimnisse, die anderen Generationen nicht geoffenbart wurden, aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart wurden. Dies sind die neuen Leiter seines erlösten Volkes. Und das geschieht durch die Gnade Gottes, nicht aus eigenem Verdienst. Und dann Epheser Kapitel 4, Vers 11, auch dieser Vers ist uns sehr geläufig. Und er hat etliche gegeben als Apostel, Etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirtenlehrer. Und sie alle kamen, um die Verantwortung der geistlichen Leiterschaft für die nächste Generation zu übernehmen. Nämlich, weiter in Epheser 4, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das Werk Gottes in der Begründung des Leibes Christi durch Evangelisation und Erbauung wird also neuen Haushaltern übertragen. Sie sind es. Es sind die Apostel und die Propheten des Neuen Testaments beginnen. Und dann kommen die Evangelisten und Hirtenlehrer, die ihre Lehre in ihrem Dienst auf dem aufbauen, was jenen frühen Aposteln und den Gefährten der Apostel, die das Neue Testament schrieben, offenbart wurde. Und ich bin heute einer in dieser langen Linie der Haushalter. Ich bin einer dieser weit entfernten Generationen der anderen, denen die Haushalterschaft über Gottes Wahrheit und die Schrift und das Volk Gottes übertragen wurde. Und das Gleiche trifft auf Pascal und das Gleiche trifft auf jeden anderen loyalen Gottesdiener zu. Wir sind jetzt die Haushalter über die Wahrheiten Gottes. Ein anderer Blickwinkel für denselben Übergang findet sich in Johannes 14, wo unser Herr im oberen Raum das letzte Mal am Abend des Passas, dem Donnerstag jener Woche, zu seinen Jüngern spricht. In Johannes 14, er sagt dort so viele wunderbare Dinge. Eine Sache, die er zu ihnen sagt und auch wiederholt, ist sehr, sehr wichtig. Sie hat mit Wahrheit zu tun. Johannes 14 und Vers 25. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Und er hat viele Dinge gesagt. Und jetzt folgt etwas sehr Wichtiges. Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Oh, das ist erstaunlich. Sie sind 3 Jahre lang mit Jesus zusammen und er hatte so viel gesagt. Und er hat an jedem einzelnen Tag gesprochen und an jedem einzelnen Tag gelehrt. Und wir wissen, dass die Bücher der Welt das nicht fassen würden, wenn man das alles aufgeschrieben hätte. Wie werden Sie jemals in der Lage sein, als Haushalter dieser Verantwortung gerecht zu werden, sich an die Dinge zu erinnern, von denen er wollte, dass Sie sich daran erinnern? Nun, er sagt es. Hier sagt er das sehr deutlich. Wenn ich gehe, kommt der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er zu demjenigen, der euch diese Dinge in Erinnerung rufen wird, damit ihr sie niederschreiben könnt, sodass ihr sie auch verkündigen könnt. Wunderbares Konzept. Und in Kapitel 15, Vers 26, noch einmal sagt er das auf eine andere Art und Weise. Wenn aber der Beistand kommt oder kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Der Heilige Geist wird kommen und er wird euch von mir erzählen und ihr werdet auch Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Hier sehen wir also wieder die Verheißung des Geistes, der zu ihnen kommen wird, damit sie sich die Dinge in Erinnerung rufen können, damit sie alles verstehen und auch aufzeichnen können, damit sie alles verstehen und auch dann weitergeben können, was sie nach Gottes Willen für nachfolgende Generationen niederschreiben sollen. Und ihr wisst, das wird das Neue Testament. Kapitel 16 dann in Vers 12 besagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Er hat vieles gesagt. Aber er hat noch mehr zu sagen. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil ihr es jetzt nicht ertragen könnt. Es ist mehr, als ihr ertragen könnt. Es ist zu viel. Wenn aber jemand kommt, der Geist der Wahrheit, merkt ihr, er spricht schon wieder vom Heiligen Geist, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist wird euch helfen, sagt er. Euch an das Vergangene zu erinnern, und er wird euch auch das Zukünftige sagen, und ihr werdet Wahrheit haben, die vom Geist eingehaucht ist, und auch ihr werdet sie aufzeichnen. Und Petrus sagt, vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und das wird dann zur heiligen Graphe, zur heiligen Schrift. Das ist die neue Haushalterschaft. Zuerst die Apostel und die Gefährten der Apostel, die an der Verfassung des Neuen Testaments beteiligt waren. Dann die Propheten, das sind neutestamentlichen Propheten, von denen ich jetzt spreche, die das verkündigten, was von den Aposteln geredet wurde und niedergeschrieben werden würde. Und dann jede Generation treuer Evangelisten und lehrender Hirten, die seitdem diese Haushalterschaft fortgeführt haben. Sie sind die neuen Führer. Und unter ihrer Führung ist ein neues Volk hervorgegangen, das Frucht hervorbringt, die Gott ehrt, die wahre und lebendige Gemeinde. Nun, unsere Haushalterschaft ist im Prinzip recht einfach. Verkündige das Wort. Sagt es das? Ja. 2. Timotheus Kapitel 4 lesen wir, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei zu gelegen oder ungelegen. Ne? Verkündige das Wort, widme dich der gesunden Lehre. Kümmere dich um zwei Dinge, sagt er zu Timotheus. 1. Timotheus 4, 16. Dich selbst und um deine Lehre. Lies die Schrift, erkläre die Schrift und wende die Schrift an. Das, und genau das, ist unsere Haushalterschaft. In 1. Timotheus 6, ganz am Ende des 1. Timotheus, lesen wir in Vers 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, das Paratheke. Das ist ein Wort, das so viel wie Einlage auf ein Bankkonto bedeutet. Paulus sagt, ich habe Wahrheit bei dir hinterlegt. Ich habe die vom Heiligen Geist eingehauchte Wahrheit bei dir hinterlegt. Beschütze diese Wahrheit, vermeide alle Lügen, jegliche Täuschung und bewahre die Wahrheit. Und das ist das Ende vom 1. Timotheusbrief. Am Anfang des 2. Timotheusbrief, auf der nächsten Seite also, sagt er in Kapitel 1, Vers 14, dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und was ist dieses Gut? Das sind gesunde Worte. Schaut mal in Vers 13. Gesunde Worte, die du von mir gehört hast. Und das haben die Apostel verstanden. Paulus verstand es, Timotheus verstand es, Titus verstand es, die nächste Generation verstand es. Und es wird immer weitergereicht. Und hier ist es, dies sind die Wahrheiten, deren Niederschrift der Heilige Geist die Apostel und ihre Gefährten inspirierte. Und dies ist die Haushalterschaft, zu der auch wir heute aufgerufen sind. Wir sind Pächter. Und wir wurden von Gott mit einem Auftrag angeheuert, mit Gaben ausgestattet und aufgefordert, in diese Welt hinauszuziehen, mit einer Verantwortung, für die es keine Parallele gibt. Es gibt nichts Gleichwertiges, nämlich für den Weinberg Gottes zu sorgen, dass er Früchte der Gerechtigkeit hervorbringen wird, die ihn ehren. Nicht Söhne der Hölle hervorzubringen, sondern Söhne Gottes. Söhne Gottes wollen wir hervorbringen. Und so endet die Geschichte mit der Ersetzung. Und das führt zu einer Frage am Rande. Und diese Frage ist, ist das ein dauerhafter Ersatz für Israel? Nun, ihr kennt die eindeutige Antwort darauf. Nein. Es ist eine vorübergehende Absetzung. Und es wird eine Zeit geben in der Zukunft, wenn Israel wiederhergestellt werden wird, nicht nur das Heil Israels, nicht nur ein Reich, sondern auch als Haushalter der Wahrheit. Eine der erstaunlichsten Charakteristiken der Endzeit ist, dass es in der Zukunft eine Zeit geben wird, die wir auch als Drangsal kennen, und die wird auch so genannt, und die sehr deutlich in Kapitel 6 bis 19 in der Offenbarung beschrieben wird. In dieser Zeit, also die sich Drangsal nennt, wählt sich Gott 144.000 Juden aus, 12.000 aus jedem Stamm, und er weiß, welchem Stamm sie angehören, sie wissen es nicht, um die Welt zu evangelisieren. Sie werden bekehrt werden und dann zu Evangelisten werden. Und das könnt ihr nachlesen in der Offenbarung Kapitel 7 und auch in Kapitel 14. Wenn ihr dann in das Reich gelangt, wenn wir da alle hinkommen und Christus gekommen ist und sein Reich errichtet hat und in Jerusalem regiert und er seinen Thron dort errichtet hat, um die Welt zu regieren, und Israel all die Verheißungen an Abraham, David und die Propheten empfängt, der Bund mit Abraham, der Bund mit David, die Verheißung des neuen Bundes und so weiter, ja, dann werden die Juden wieder zu Haushaltern von Gottes Wahrheit. Leute, das ist ganz wichtig. Sie werden bereits in der Drangsal zu Haushaltern seiner Wahrheit und anschließend im Reich Gottes hier auf Erden. Ich möchte euch nur einen kleinen Abschnitt unter vielen zeigen. Wir haben offensichtlich nicht sehr viel Zeit dafür heute. Sacharja Kapitel 8. Sacharja ist ein Prophet, der in die Zukunft schaut. In Kapitel 8 blickt er durch göttliche Inspiration in diese Zukunft. In Vers 1 lesen wir: Und das Wort des Herrn der Heerscharen erging folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen: Ich eifere für Zion mit großem Eifer. Und mit großem Grimm eifere ich für es. So spricht der Herr: Ich will wieder nach Zion zurückkehren und ich werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem. Hört mal gut zu. Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen. Fantastisch. Das ist alles Zukunftsmusik. Das beschreibt nicht das heutige Jerusalem, leider. Und auch nicht das Jerusalem zu Zeiten unseres Herrn Jesus Christus. Jerusalem wird die Stadt der Wahrheit genannt werden und der Berg des Herrn, der Herrscher, wird der Heilige Berg heißen. Es wird Wahrheit und Heiligkeit sein. So spricht der Herr der Herrscher: Es sollen noch alte Männer und alte Frauen in den Straßen Jerusalems sitzen, jeder mit einem Stab in seiner Hand wegen ihres hohen Alters. Ist das nicht süß? Sie werden ihre Stöcke direkt dort bei sich haben. Und die Straßen der Stadt sollen erfüllt werden mit Knaben und Mädchen, die auf ihren Straßen spielen. So spricht Jahwe Zebaoth: Wenn das wunderbar sein wird in den Augen des Überrestes des Volkes in jenen Tagen, sollte es auch in meinen Augen wunderbar sein? Wenn euch das auch unmöglich erscheint, ist es zu schwierig für mich? Da steht dahinter. So spricht der Herr der Herrscher: Siehe, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne. Und ich will sie hineinführen, dass sie mitten in Jerusalem wohnen sollen. Und sie werden mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. Leute, ist das so schwer zu deuten? Das scheint mir nicht schwer zu deuten. Das scheint mir auch gar nicht schwer verständlich zu sein. Aber geht einmal weiter zu Vers 20, in der Mitte des Verses dort. In dieser großartigen zukünftigen Zeit im Reich Gottes, so spricht der Herr der Herrscher, Vers 20, es werden noch Völker und die Bewohner vieler Städte kommen, buchstäblich Völker werden kommen. Und die Bewohner einer Stadt werden zu denen einer anderen kommen und sagen: Lasst uns hingehen, um den Herrn anzuflehen und den Herrn der Herrscher zu suchen. Auch ich will gehen. Leute, Menschen aus aller Welt werden sagen: Lasst uns nach Jerusalem gehen. Lasst uns nach Jerusalem gehen. Und so viele Menschen und mächtige Völker werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu sehen. Dort wird er sein, dort wird er regieren und dort wird man inständig um seine Gunst bitten. Vers 23, ein toller Vers. So spricht der Herr der Heerscharen: In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Leute, das ist das Reich Gottes. Die ganze Welt wird an den Rockzipfeln der Juden hängen und den Herrn treffen wollen. Durch Gottes wunderbare Vorhersehung und Gnade werden sie wiederhergestellt als Haushalter der Wahrheit und Heiligkeit. Aber vorerst bis die Zeit der Heiden vorbei ist. Und das ist, kommt in Lukas Kapitel 21 und Vers 24. Bis zu dieser Zeit gibt es eine neue Führung. Und wir sind diese neue Führung. Ihr seid das neue Volk, das der neuen Führung folgt. Aber ihr Lieben, das ist nicht das Ende des Berichts. Wir haben ein Problem. Denn das letzte Wort in der Geschichte war, dass sie den Sohn getötet haben. Stimmt's? Sie töteten den Sohn. Das kann nicht das Ende sein und das ist auch nicht das Ende. Bitte geht zurück zu Kapitel 20 im Lukas-Evangelium. Und das Volk gerät in Panik. Als sie die Bedeutung der Geschichte begreifen, gerät es in Panik bei dem Gedanken an Zerstörung und Ersetzung. Und das sollten sie auch. Aber er sah sie an und sagte Folgendes. Was bedeutet es denn, oder was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Dieser kleine Ausdruck, was geschrieben steht, ist ein Verweis auf das Alte Testament, den sie eindeutig verstehen würden. Als Matthäus darüber berichtet, wie Jesus die Geschichte erzählt, sagt Matthäus sogar, wisst ihr nicht, was die Schrift lehrt? Oder habt ihr noch nie in den Schriften gelesen? Und das ist ein Verweis auf die Schrift. Habt ihr die Schrift vergessen? Und das führt von der Illustration über die Erklärung zu einer Erweiterung. Hier dehnt unser Herr seine Lehre aus. Das Gleichnis ist beendet und es ist tragisch für die Weingärtner. Es ist tragisch für diejenigen, die den Weingärtnern folgen. Es ist tragisch an diesem Punkt auch für den Sohn. Er ist tot. Aber der Tod des Sohnes kann nicht das Ende der Geschichte sein. Er sieht sie also an und sagt, falls ihr euch wundert, ob das Ende der Geschichte ist, habt ihr die Schrift vergessen? Habt ihr vergessen, was dort steht? Und er zitiert Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Er führt sie von der Analogie und dem Gleichnis, das er entwickelt hatte, direkt in das Alte Testament. Und das ist nicht das Ende der Geschichte. Falls ihr denken solltet, dass es das Ende der Geschichte ist, denkt noch einmal darüber nach. Habt ihr die Schrift vergessen? Die Schrift besagt, dass der Stein, der verworfen wurde, zum Eckstein wird. Nun, welche Bedeutung hat das? Nun, es ist sehr einfach, denn sie würden es ganz klar verstehen. Sie kannten das Hallel, den jüdischen Lobgesang, der aus Psalm 113 bis 118 bestand. Sie kannten das sehr gut. Und im Psalm 118 kannten sie garantiert die Worte. Die meisten kannten sie wahrscheinlich sogar auswendig. Und die Führer ganz bestimmt, da steht vom Eckstein. Vielleicht schrieben sie dem sogar einen messianischen Beiklang zu. Denn in Daniel Kapitel 2 ist der Messias derjenige, der kam und das Bild in Daniels Vision zertrümmert. Der Stein, der ohne Hände geformt wurde. Der Messias war in manchen Kreisen als der Stein bekannt. Der Stein, den die Bauleute verworfen hatten, ist zum Eckstein geworden. Und so geht das. Pass mal auf. Wenn man ein Haus baute, ein großes Gebäude, dann baute man sie früher aus gehauenem Stein. Und dabei ist ein Stein erforderlich, der perfekt sein muss. Und das ist der Eckstein. Er muss in jeder Richtung perfekt sein. Er muss an der Unterseite perfekt sein, er muss an den Seiten perfekt sein und er muss oben perfekt sein. Er muss oben perfekt sein, damit sich der Winkel nicht neigt, damit das Gebäude nicht unsymmetrisch wird. Und der Eckstein gibt also jeden Winkel für das Gebäude vor. Die Seiten natürlich, damit das Haus lotrecht ist, damit es senkrecht hochgeht. Und die Bauleute wussten also, dass sie bei der Errichtung eines Gebäudes einen absolut perfekten Eckstein brauchten. Nun, wie viele Steine würdet ihr bei der Errichtung eines großen Gebäudes verwerfen, bevor ihr den perfekten Eckstein findet? Ihr müsst bedenken, das war alles Handarbeit. Man würde einen Stein finden und sagen, ah, nicht ganz, fast, aber nicht ganz. Die eine Seite ist nicht ganz perfekt Das wird in diesem Bau nicht funktionieren, wenn wir diesen Stein einsetzen. Der Winkel ist nur ein kleines wenig falsch und dadurch wird dieses Gebäude unsymmetrisch werden. Und wie viele Steine würden Sie auf einen Haufen werfen und sagen, ach, vielleicht können wir diesen Stein noch verkleinern und irgendwo anders einsetzen, aber als Eckstein ist er nicht geeignet. Wie viele würden Sie verwerfen? Und jetzt hat Jesus diese Illustration in der Lehre verschoben und der Sohn ist zu einem Stein geworden. Der Sohn ist jetzt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Sie brachten zum Ausdruck, du bist nicht perfekt. Wir akzeptieren dich nicht als Eckstein von Gottes Reich. Wenn ihr zurück in das Hallel in Psalm 118 geht und es in seinem Kontext interpretiert, ist es eine historische Betrachtung Israels. Und Gott verurteilt die Völker auf gewisse Weise, denn während überall um Israel herum ein großes Reich errichtet wurde, schenkte niemand Israel Aufmerksamkeit. Sie wurden abgelehnt. Dieses abgelehnte Volk wird Gottes Eckstein werden. Denn dieser abgelehnte Messias wird zu Gottes Eckstein für die Erlösung werden. Und so wird das, was sich bei der anfänglichen Betrachtung in Israel befasst, dem Volk, das den Eckstein für Gottes Geschichte darstellte, diesem kleinen Volk, an das das Schicksal der ganzen Welt geknüpft ist, obwohl es von allen Völkern um sich herum von jeher abgelehnt worden war, jetzt endlich nur war, weil Christus selbst diese wahre Eckstein ist, der seinem Volk wahre Form verleiht und eines Tages verleihen wird, wenn Israel errettet ist. Aber hier bezieht sich unser Herr ganz offensichtlich auf sich selbst in unserem Text. Hier ist der Stein, den die Bauleute abgelehnt haben. Auch ein sehr bekanntes Zitat im ganzen Neuen Testament. Wir lesen Apostelgeschichte 4, Vers 10, Predigt Petrus nach der Heilung des lahmgeborenen Bettlers, sagt er in 4, Vers 10, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Er spricht hier zu den Herrschern, zu den Ältesten, zu den Schriftgelehrten, auch zu Hannas und Kajaphas und allen Führern und er sagt, ihr habt ihn abgelehnt. Ihr habt ihn abgelehnt als Eckstein und er lehnt euch ab. Und stellt euch vor, der Stein, den ihr verworfen habt, ist zurück. Er ist der Eckstein. Der Sohn ist der Stein und er ist zurückgekehrt. Und das ist die Auferstehung. Die Auferstehung. Leute, die Geschichte endet nicht mit einem toten Sohn, denn es muss eine Wiederherstellung geben für den Stein, den die Bauleute als Eckstein verwarfen. Und im Falle von Jesus war das die Auferstehung. Er wird am Freitag sterben, aber am Sonntag schon auferstehen. Der Stein, der ihren Anforderungen nicht gerecht wurde, der Stein, der nicht zu dem passte, was sie zu errichten versuchten, der Stein, der von der jüdischen Führung und vom Volk unzureichend und unvollkommen und nicht akzeptabel und mängelbehaftet abgelehnt wurde, wird zum wichtigsten Stein im ewigen Reich, dem Reich, das Gott selbst errichtet. Er wird zum Kephali Gonias, dem Kopfstein der Ecke, der die gesamte Struktur und Symmetrie von Gottes herrlichen Reich des Heils stürzt. Und so gibt es eine Erweiterung zur Erklärung, um die Geschichte zu beenden. Aber das ist noch nicht das letzte Wort. Das letzte Wort steht in Vers 18. Und das ist eine Drohung. Es ist eine Drohung. Man könnte es vermutlich auch Anwendung nennen. Aber es ist mehr als das, es ist eine ernsthafte Drohung. Die Warnung, die hinter der Aussage in Vers 18 steckt, lautet, ihr solltet lieber vorsichtig sein, wie ihr mit Christus umgeht. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Was ist das? Nun, das drückt einfach aus, dass eine Kollision mit dem Stein euch zerstören wird. Sie wird euch zerstören. Und das ist auch die bildhafte Sprache des Alten Testaments. Und Sie müssen die Verse aus Jesaja 8 gekannt haben. Hört einmal auf Jesaja 8, Vers 14. So wird er euch zum Heiligtum werden. Hier geht es um den Herrn. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchels für die beiden Häuser Israels. Vers 15. Viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen werden. Der Jesaja sagt, Jesus wird ein Stein des Anstoßes sein, ein Stein, der zermalmt, ein tödlicher Stein. Paulus bezieht sich in Römer 9, 32 auf Israel und sagt, denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie es geschrieben steht. Und dann zitiert er in Vers 33 aus dem Abschnitt in Jesaja 8, und auch aus Jesaja 28, 16, wo in der Septuaginta genau dasselbe steht. Das ist nämlich ein Zitat aus der Septuaginta. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Entweder glaubt man an ihn, oder man stolpert über ihn und wird von ihm zermalmt. Und das muss Petrus sehr am Herzen gelegen haben, denn er sagt es auch, wir haben diesen Vers auswendig gelernt, 1. Petrus 2 und Vers 6. Darum steht auch in der Schrift, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und das ist wieder Jesaja 28, Vers 16. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und hier nimmt Petrus die Worte Jesu auf, wo Jesus diese beiden Gedanken miteinander verbindet. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, wird zum Eckstein und zum Stein des Anstoßes, über den man stolpert oder unter dem man zermalmt wird. In früheren Zeiten fand man heraus, dass es eine rabbinische Redewendung gab, die möglicherweise dahinter steckte. Sie lautet folgendermaßen, und sie ist schon sehr alt. Wenn ein Stein auf einen Topf fällt, wird er den Topf zerbrechen. Wenn ein Topf auf einen Stein fällt, wird der Topf zerbrechen. Okay, das ist diese Redewendung. Egal, ob der Stein auf den Topf fällt oder der Topf auf den Stein, das Ergebnis wird dasselbe sein, denn der Stein wird nicht zerbrechen. Der Stein wird nicht zerbrechen. Man könnte auch sagen, wenn ihr Jesus Christus begegnet und in irgendeiner Form mit ihm kollidiert, werdet ihr zermalmt. In dieser Tatsache führt kein Weg dran vorbei. Der Jesus war absolut geradlinig und auch direkt. Und dies ist eine Botschaft der Liebe und der Warnung, sehr angsteinflößend. Unser Herr hatte keinen Gefallen daran und deshalb weinte er in Kapitel 19 und Vers 41 im Lukas-Evangelium, als er nach Jerusalem kam. Jesus abzulehnen, hört einmal genau zu, Jesus abzulehnen ist die katastrophalste Sache, die ultimativste Tragödie, die je ein Mensch je tun kann. Dies ist eine Botschaft, die direkt zum Kern der wichtigsten Entscheidung kommt, die ihr je in eurem Leben treffen werdet. Und sie lautet, was werdet ihr mit Jesus tun? Werdet ihr euch ihm unterordnen und ihn als Herrn und Erretter annehmen oder mit ihm als zermalmenden Stein kollidieren? Nun, wie reagierten die Führer? Vers 19, da suchten die obersten Priester und die Schriftgelehrten Hand an ihn zu legen in derselben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Sie wussten, dass er über sie gesprochen hatte. Er verurteilte sie. Aber statt überführt zu werden, statt innezuhalten, statt reumütig zu sein, verstärkten sie nur noch mehr ihre Bemühung, ihn zu töten. Wie traurig. Welch eine Tragik. Das war ihre letzte Stunde. Johannes sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wie sieht es mit euch aus? Wo steht ihr? Ordnet ihr euch Christus als eurem Herrn und Erretter und Erlöser unter? Oder werdet ihr mit ihm als zermalmenden Stein kollidieren? Amen. Lass uns zusammen beten.